Hallo und herzlich willkommen bei Business What the Fuck. Hallo Andi, willkommen im Studio.
Hallo liebe Iris, willkommen bei Business What the Fuck, dem Podcast von zwei Gründerinnen, die von Business keine Ahnung hatten.
Ja, schneller.
Heute ist Folge Nummer 2 der Folge Nummer 7. Was ist mein Produkt?
Das ist gut. Also Folge 7b.
7b. Da war ich nie. So hoch in der Schule war ich noch nie.
Nie?
Könnt ihr jetzt sagen, ich bin Schulabbrecher?
Oh,
ist geil. Jetzt habe ich es unterbracht.
Ja. Wirklich?
War ich nie.
Wie, was heißt du, bist Schulabbrecher? Was bedeutet das?
Vierte Klasse Hauptschule.
Dann?
Also ein halbes Jahr HTL. Wo ich dann aber ein Zeugnis gekriegt habe.
Du musst ja einen neuen Schulstufen.
Ich weiß, aber die haben mir ein Zeugnis gegeben, obwohl ich eigentlich so viel Fehlstunden gehabt habe.
Wirklich?
Ja.
Nur damit sie dich rausholen
damit,
können.
Damit sie mich loskriegen.
Und dann?
Und dann habe ich den Podcast Business What the Fuck gestartet.
Ungefähr 20 Jahre
später. Wir werden
später
eine Folge über unseren Werdegang machen, weil das ist nämlich total interessant.
Das interessiert mich jetzt. Wie ist es denn dein Weitergang?
Weitergang in Lehre. Ja, aber du weißt das eh alles in Wirklichkeit. Das sind rhetorische Fragen. Wir werden eine Folge über unseren Werdegang machen, weil ich habe nämlich letztens mit sehr vielen Leuten gesprochen aus unterschiedlichen Bereichen, die sich alle selbstständig machen wollen.
Ich glaube, du warst zu viel auf TikTok und unterwegs, du redest zu schnell.
Und die tun sich ein bisschen schwer damit. Okay, Iris, Folge 7b,
7b.
Also Folge 2 unserer letzten Folge, was ist mein Produkt? Die,
genau.
Ich habe nochmal reingehört. Bisschen verkopft war, sie ist extrem wichtig, aber wir waren ein bisschen verkopft. Deswegen bitte fass mir die letzte Folge. 7, ja, mit einem Satz zusammen.
In der Folge 7 von Business What the Fuck sprachen Iris und Andreas darüber, wie wichtig es ist, eine Vision für sich selbst zu entwickeln, die man körperlich ausfüllen kann, um dann am Weg zu dieser Vision Produkte zu entwickeln, die strategisch in diesen Wunsch, in dieses Ziel einzahlen.
Das hört sich wirklich, das hast du gut gesagt. Wobei es hat ein bisschen so gewirkt, als hättest du jetzt kurz ChatGPT gebraucht.
Ja, genau. Also meine inneren ChatGPT.
Okay, aber das war auch so, du hast es schon sehr gut ausgedrückt vor der Folge. Du hast gesagt, es gibt einen Satz, der für dich hängen geblieben ist, der Intelligenz war aus der letzten Folge. Und das war der Satz von, wenn du dein Produkt nicht definierst, dann definiert es dich.
Genau.
Das heißt also, wenn ihr nicht von Anfang an wirklich überlegt, mit welchem Produkt, wir reden da von einem Produkt, mit dem ihr zum Markt geht, mit dem ihr euch anbietet. Wenn ihr euch nicht von Anfang an überlegt, wie soll das ausschauen, welches Pricing hat das, in welche Richtung zielt das, welches Paket hat das, welche Form hat das, egal in welchem Bereich ihr arbeitet, dann werdet ihr in euer Produkt reinstolpern und dieses Produkt wird eine Firma bauen, die ihr eigentlich gar nicht baut, sondern die euch irgendwie passiert.
Wir sprechen hier aus Erfahrung.
Danke. Ja, weil die nächste Frage war die prompten. Ich wollte dich prompten. Ja, das war gefährlich.
Ja, das war sehr
Wasserglas,
gefährlich.
Wer das gehört hat.
Okay.
Ich wollte dich prompten, Iris.
Ja,
bitte. Nämlich was? Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, ich wollte dich prompten, gerne mit der Frage, wieso wissen wir das? Genau. Wieso?
Weil Iris und Andreas lange an einer Firma gebaut haben, die sie sehr unzufrieden gemacht hat.
Mhm.
Wir haben einfach wirklich sehr, sehr viel Erfahrung darin, einfach in Dinge reinzustolpern.
Gib mal das ganz konkrete Beispiel.
Wie redest denn du mit mir?
Wieso rede ich mit dem Chatty?
Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht dein ChatGPT. Du musst jetzt wieder mit mir als Menschen sprechen, bitte.
Okay, liebe Iris, meine liebste
Danke.
Kollegin.
Ja.
Ich glaube, es ist voll cool, wenn du, wir haben gesagt, wenn du dein Produkt nicht definierst, dann definiert es dich trotzdem.
Genau.
Und dann stehst du plötzlich in irgendwas, das du deine Firma nennst und du bist komplett unglücklich damit, du verdienst zu wenig Geld damit und das geht in eine Richtung, die du dir eigentlich nie ausgesucht hast. Und das Allerschlimmste, und das hören wir die ganze Zeit, die Leute fühlen sich darin eingesperrt.
Mm.
Und jetzt, meine allerliebste Kollegin, würde ich dich bitten, unsere Episode dieser Spielart zu erzählen, wie das passiert ist. Ja.
Naja, das haben wir jetzt auch schon öfters erzählt, aber ich wiederhole das ganz kurz, weil es vielleicht so beispielhaft ist, für wie es einigen Leuten gehen könnte. Wir haben gegründet, ohne wirklich eine Vision zu haben, was wir da eigentlich tun. Wir waren drei Menschen, wir wollten uns zusammentun, um Dienstleistungen, unsere Fähigkeiten in den Markt zu tragen. Das war so die Grundprämisse und wir hatten keinerlei Vision, wo diese Firma sich denn hin entwickeln soll, wo wir irgendwie mal stehen wollen, welche Dinge wir tun wollen, welche Dinge wir in die Welt stellen wollen und was uns daran vielleicht auch glücklich oder unglücklich macht.
Wir haben nur eines gewusst, wir können eine Videokamera bedienen. Iris kann Videoschnitt machen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt Videos.
Genau.
Und am Anfang ist das eh total okay. Man muss die Dinge jetzt nicht komplett, ich glaube, dass es einen gewissen Punkt gibt, wo man sich ganz klar mit seinem Produkt auseinandersetzen muss. Am Anfang, wenn man in die Selbstständigkeit reinkommt, gibt es, glaube ich, die wenigsten, die so strategisch jetzt anfangen, sich da wirklich sofort was aufzubauen, sondern bei uns war das so, wie es bei vielen passiert. Okay, also wir waren im Videoumfeld, quasi du warst auf einer Uni und hast Video studiert und hast Kunstsachen gemacht mit Video. Die Repräsentation ist okay.
Das ist absolut in Ordnung.
Ich habe für ein Filmarchiv gearbeitet. Das war mein erster Einstieg quasi in diesen Bereich des Films. Und so haben wir unsere Fähigkeiten, also zu dritt, irgendwie zusammengestoppelt und sind dann drauf gekommen, aha, okay, man kann Leute und Firmen erst erzählen, dass man das kann und die geben dir dann Geld dafür. Das war quasi unsere Produktfindung zu dieser Zeit. Das hat dazu geführt, dass man dann tatsächlich angefangen haben, Menschen Videos zu verkaufen. Und das haben wir dann eine Zeit lang gemacht und dann sind zwei Sachen passiert. Erstens haben wir das gemacht für Firmen, für ganz unterschiedliche Dinge und am Anfang war das extrem aufregend und toll und cool und das hat uns total gefreut, dass wir tatsächlich selbstständig Dinge verdienen und miteinander plötzlich was aufbauen. Und das war das Coole dran. Es war total aufregend. Allein, wir haben jetzt gerade Leuten zugeschaut, oder, die gerade Firmengründung machen, im Unternehmensregister eintragen lassen, wie aufgeregt die sind. Wir waren auch so unglaublich aufgeregt. Das war so toll. Und dann fängt man an, in diesem Bereich zu arbeiten und man macht's. Und dann waren zwei Punkte, die dann plötzlich passiert sind. Ab dem 5., 6. Video geht dir das Video machen auf den Arsch.
Uns ist es so gegangen.
Genau, ja, uns ist es offen. Also nur aus unserer Perspektive. Plötzlich so, okay, jetzt müssen wir das 7. Video machen. Müssen wir das jetzt machen? Und dann war das plötzlich schon so Routine, diese Aufregung war weg. Ja, die Schönheit des Dings, sondern so, aha, jetzt haben wir in der Wirklichkeit angekommen. Das ist das, was wir jetzt tun werden.
Ja.
Das zweite war, wir haben immer zu wenig Geld gehabt. Immer.
Das stimmt auch.
Immer zu wenig Geld gehabt. Das heißt also, Wir sind dann relativ schnell nach circa 1-2 Jahren draufgekommen, das, was wir machen, das hat uns am Anfang total begeistert, aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo es mich nicht mehr so begeistert. Und zweitens, obwohl wir die ganze Zeit dran arbeiten und selbst wenn wir Videos verkaufen, haben wir zu wenig Geld. Vor allem, weil wir drei Leute waren. Und wenn ihr euch mal kurz ausrechnet, das ist nämlich auch für alle, die gerade anfangen, rechnet euch mal durch, was ihr für drei Leute im Monat an Einkommen braucht, damit ihr normal verdient. Das ist sehr viel mehr, wie ihr glaubt. Nur so als Info.
Das stimmt, ja.
Ja, und das hat sich nirgends in unserem Produkt wiedergespiegelt, das wir am Anfang verkauft haben. Und dann ist was anderes passiert.
Naja, dann ist Corona daherkommen. Und Corona hat uns auf eine gewisse Art total vor den Kopf gestoßen und andererseits, würde ich sagen, gerettet. Weil, wie so viele Leute, haben wir mit Corona plötzlich verstanden, hoppala, was tun wir denn da eigentlich? Weil mit Corona sind alle Videoaufträge plötzlich weggebrochen, alle Dienstleistungsaufträge, die wir bisher gehabt haben, sind weggebrochen und das waren jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, dass wir wirklich davon gut leben hätten können. Und gleichzeitig hat sich die große Frage gestellt, naja, was wollen wir denn eigentlich wirklich? Bauen wir uns mit diesen Videoaufträgen nicht eine Zukunft, in der wir, also wir persönlich, muss man dazu sagen, einfach unglücklich sind. Weil wir zwei zumindest immer das Gefühl gehabt haben, Video ist eine Möglichkeit, Dinge in die Welt zu stellen, aber das an sich erfüllt nicht meinen Wunsch nach
Erzählen.
Ich weiß nicht, Wertigkeit, Kreativität. Und man kann mit Video, wenn man gut Videos macht, kann man tolle Sachen machen. Es gibt wahnsinnig tolle Filmproduktionsfirmen, die unglaublich tolle Dinge machen. Ja. Das Ding war einfach nur, ich war nicht eine Person, die das zu ihrem Ding erklären hätte können und du auch nicht.
Nein, null, ich brenne nicht für Video. Ich finde, wir werden sicher wieder mehr mit Video machen, wenn wir größer sind, wenn man die Dinge dann nicht mehr selber bedienen muss. Kann ich mir voll gut vorstellen. Aber da geht es wirklich nur Definition von Medium. Es ist eine Art und Weise, Erzählung in was zu gießen. Ist ja geil. Es gibt so viele coole, geile Videosachen.
Ja.
Nur wir haben beide nicht dafür gebrannt.
Überhaupt nicht. Nur. Und wofür wir aber gebrannt haben, immer schon, war fürs Audioformat und für Podcasts, für Wissensvermittlung auf einer redaktionellen Ebene, für Wissensvermittlung mit Storytelling-Ansatz, irgendwelche coolen, hauptsächlich Audioformate, die Wissen spannend, lustig, entertaining vermitteln.
Mhm.
Da war unsere Leidenschaft drinnen.
Wir haben Dinge gehört wie This American Life, Radio Lab, so diese ganzen Sternstunden so des amerikanischen Storytellings.
Ja, voll.
Und das hat uns so unfassbar begeistert. Und um jetzt wieder zurückzukommen zu Corona, wirklich, ich meine, ihr wisst es eh selber, wir haben das alle durchgemacht, obwohl ich es so lustig finde, dass wir alle diese Zeit ausblenden. Das wäre sie nicht passiert, oder?
Warum?
Ich habe so, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir, oder zumindest merke ich das an mir, dass diese Jahre wie im Dämmerschlaf irgendwie in meiner Erinnerung auftauchen.
Aber wir haben so viel gelernt durch Corona, wie nur irgendwie.
So viel gelernt, emotional und alles drum und dran. Auf jeden Fall wirklich vor einem Tag auf den anderen, ihr macht Videos für Leute, ihr alles, was in der Pipeline war. Und wir haben auch, wir haben jemanden im Studio ausgeholfen, da haben wir einfach nur Kamera bedient und haben so Studioassistenzen gemacht. Vor einem Tag auf den anderen null Aufträge, null. Mhm. Gerade im neuen Studio, das wir damals aufgebaut haben, komplett mitten in der Renovierung waren im Endeffekt.
Mhm.
Mitten in der fucking Renovierung null Aufträge. Und dann sind wir alle gesessen und dann war das irgendwie so ein unfassbarer Nullpunkt, dass dieser Nullpunkt dann tatsächlich, und das muss man aber auch dazu sagen, das halte ich uns zugute und das kann ich jedem anderen und jeder anderen da draußen auch nur raten. Es war dieser Nullpunkt da und dann war aber trotzdem so dieser Spark da, so fuck it, okay, fuck it. Wenn wir jetzt schon null Aufträge haben und wir schon draufkommen, dass das, was wir jetzt gerade gemacht haben, uns eigentlich eh nicht erfüllt. Also wenn wir jetzt nicht aufhören und wenn dieser Scheiß dann irgendwann mal wieder vorbei ist, dann bitte bauen wir uns jetzt was, das wirklich dem entspricht, das wir tun wollen. Also da war auch die Idee, okay, wir gehen jetzt all in Podcast. Und man muss ja dazu sagen, dass Corona tatsächlich den Markt in Österreich so verändert hat, dass Podcasts plötzlich auch möglich waren.
Genau, es hat zwei Dinge gebracht. Unsere eigene Erkenntnis von, was wollen wir eigentlich wirklich, wofür brennen wir wirklich, und ich hoffe, dass andere Leute dafür kein Corona brauchen, um sich diese Frage zu stellen, weil sonst baut man sich Dinge, mit denen man unglücklich wird.
Mhm.
Und die zweite Sache war, Podcasts sind plötzlich in Österreich angekommen. Und trotzdem hat es diese ganz, ganz große Frage gegeben, wie kann man mit dem Podcast machen Geld verdienen?
Mhm.
Geht das überhaupt?
Mhm.
Und wie geht das? Und diese Frage ist uns lange, lange geblieben, muss man dazu sagen. Mhm. Weil das eine war zu sagen, okay, man kann Podcasts natürlich, so wie man Videos anbieten kann, kann man sie Unternehmen oder Institutionen anbieten und sie als Dienstleistung verkaufen. Das ist auch etwas, was wir gemacht haben und wo wir relativ schnell einen Auftrag gekriegt haben. Das war super, es hat uns extrem weitergebracht. Das war ein Produkt, das uns klar war, dass wir machen können. Wir schaffen einen Podcast, verkaufen den als Produkt, als Staffel quasi immer an, in dem Fall was eine Institution, und kriegen dafür Geld, diesen Podcast zu produzieren.
Den Podcast machen wir noch immer, das ist der Podcast Folgewirkung des Klima- und Energiefonds.
Genau, es ist so schön, dass wir diesen Auftrag immer noch haben.
Ja.
Genau, das war das eine. Das war ein ganz klares Produkt. Das war auch nicht so unähnlich zu einem Videoprodukt in Wirklichkeit.
Mhm.
Nur, dass man den Leuten damals noch erklären hat müssen, und das muss man teilweise heute auch noch machen, was ein Podcast ist, wie ein Podcast aufgebaut ist, was ein Storytelling-Format ist und so weiter und so fort.
Wobei ich da noch einschieben will, dass ich mit der Pressesprecherin, die so cool ist, mit der wir so ein gutes Verhältnis haben, ich habe mit der damals das erste Gespräch geführt. Nachdem wir haben, man muss ja dazu sagen, das haben wir eh schon mal erzählt, Corona, wir sind herumgelaufen und haben dann gesagt, Restart, wir machen jetzt das, was wir machen wollen. Das heißt also, wir haben angefangen, zum ersten Mal diesen Produktcontainer zu tauschen und wir haben gesagt, okay, wir wollen Podcast machen, wir haben jedem erzählt, wir machen Podcast und wir wollen Storytelling-Podcasts machen.
Mhm.
Und mein erstes Gespräch mit der Pressesprecherin, die dafür verantwortlich war, dieses Projekt anzustoßen, das war ihre Idee, die war gleich so, ja, sie hat das gehört, über den Kontakt der uns empfohlen hat, dass wir das machen wollen und können. Und ich habe natürlich, ja, ja, natürlich können wir das machen. Und jetzt wollte ich nur sagen, und wir können es auch, weil wir sind jetzt im fünften Jahr, ich bin sehr froh drüber. Und dann war aber sofort klar, und das ist irgendwie auch an EC kommuniziert worden, dass wir nicht nur so Gesprächspodcast machen, weil sie will jetzt nicht den nächsten Quatsch-Podcast haben, sondern sie will einen Podcast haben, wo der lebendig ist, wo eine Geschichte erzählt ist. Also sie hat schon im Vorfeld in einer gewissen Weise schon eine so einen Anspruch an das Produkt gehabt, dass sie, also sie hat schon eine Vorstellung an dieses Produkt gehabt. Mhm. Und wir sind schon mit dieser Vorstellung angefragt worden. Und das ist schon, weil wir diesen Container, diesen Podcast-Container, den wir kommuniziert haben, schon so kommuniziert haben, dass es, dass wir Storytellings-Podcast machen wollen. Mhm. Also das heißt, wir haben da schon gelernt, nicht nur zu sagen, wir machen irgendwelche Videos, sondern uns war klar, wir wollen Wissen vermitteln, wir wollen Stories entwickeln. Mhm. Das war quasi der erste Baustein, der sie an uns angetatscht hat in einer gewissen Weise.
Wo wir zum ersten Mal sowas wie eine Vision für uns entwickelt haben, wer ist Sissi Grant? Wir machen Wissensvermittlungspodcasts. Mhm. Das war dann so ein bisschen, das ist noch keine ausgefeilte Vision, würde ich sagen, aus heutiger Sicht. Mhm. Aus damaliger Sicht war das schon ein Riesenschritt weiter.
Weil plötzlich war so, dück, Sissi Grant, Wissenskommunikation.
Genau.
Und mit diesem Pupp, Sissi Grant, Wissenskommunikation, war plötzlich auf der, im Bereich B2B, also quasi wir verkaufen Podcasts an Unternehmen, war dann plötzlich auch in der Suche nach unseren möglichen Kooperations- oder Geldgeberinnen und eben Dienstleistungspartnerinnen, war dann irgendwie klar, aha, wir können jetzt alle Wissensorganisationen durchgehen. Mhm. Wir können schauen, welche Organisation steckt mitten in Wissen und welche von denen hat noch irgendwie Bedarf, dieses Wissen in Podcast-Formaten zu kommunizieren. Das war für uns, das klingt total dämlich, aber deswegen heißt dieser Podcast der Business What the Fuck von Menschen, die keine Ahnung von Business gehabt haben.
Ich wusste nicht mal, was B2B heißt.
Ja, aber das war
und
so.
Und das ist aber, vielleicht muss man das auch erklären, weil es ist auch absolut in Ordnung, dass man nicht weiß, was B2B heißt. Bitte, Andi,
ja,
was
Business
heißt?
Business to Business, dass du deine Produkte an Unternehmen verkaufst.
Genau. Und was wäre das andere?
B2C.
Was heißt das?
Business to Consumer.
Okay, danke schön.
Und nur diese Definition zu haben von Wissensvermittlung und plötzlich zu wissen, aha, ich kann zu diesen ganzen, ich kann zu den Unis gehen, ich kann zu, es macht diesen ganzen Bereich der Marktforschung für dich quasi auf. Mhm. Diese klare Vorstellung davon zu haben, was du denen auch an Story kommunizierst, wenn du mit ihnen kommunizierst.
Genau.
Wir sind eine Agentur für Wissensvermittlung.
Ja.
Das war so bereichernd.
Extrem. Mhm. Was zu einer ähnlichen Zeit passiert ist oder vielleicht sogar ein bisschen davor, war noch, weil ich halt sehr viel aus dem Kunst- und Kulturbereich komme, glaube ich, aber weil wir auch beide immer so ein Gefühl gehabt haben, Museen sind einfach so unfassbar tolle Orte, weil die einfach ganz, ganz viel Wissen haben und da unfassbar viele Geschichten drinnen stecken in diesen Objekten, die die Museen haben, war, dass wir einen eigenen Podcast gestartet haben. War das vorher oder danach?
Das
weiß
war,
ich jetzt gar nicht mehr.
Das war, nachdem wir schon den Auftrag vom Klimafonds gehabt haben.
Aha, das war danach.
Die
okay.
Idee zum Kulturpodcast im Museum, den hat es aber schon vorher gegeben. Und zwar nämlich die Iris war für ihr, sie hat einen Film gemacht für ORF3, bei dem ich beteiligt war.
Ah, das ist nice.
Und wir waren im Naturhistorischen Museum, ich habe da die Kamera gemacht. Und wir waren im Naturhistorischen Museum, Entschuldigung, jetzt gib mal zurück. Aber das ist nur, weil das ist voll die schöne Erinnerung. Ja. Waren wir in der Herpetologie, ist es Herpetologie?
In der herpetologischen Sammlung.
Herpetologische Sammlung, also lauter Frösche, Schlangen, ganz arge Dinge in Formaldehyd. Ein voll cooler Ort. Und da ist uns aufgrund der Tatsache, dass die Iris das eben für so eine Kunstsparte in ORF3 gemacht hat, sind halt die Türen aufgegangen für uns. Mhm. Das war für mich auch so beeindruckend. Ich habe das noch nie, ich war noch nie in solchen Institutionen im Hintergrund.
Ja.
Und weil du das organisiert hast und eben dann auch den Status gehabt hast, da diese Führung mit dieser Leitung, mit der herpetologischen Leiterin zu haben, haben wir so diesen Backstage Kunstgenuss kriegt. Also Kunst, nicht in diesem Fall Wissenschafts-, naturhistorischen Genuss kriegt. Und das war so beeindruckend, das ist uns total hängen geblieben. Und dann hat die Iris irgendwann die Idee gehabt, zu sagen, hey, wie wär's denn, wenn wir einfach diese Geschichten, die da in diesem Hintergrund eh schon da liegen, weil die Leute, die haben ja, die tun ja nichts anderes, wie den ganzen Tag ihre Geschichten zu pflegen und neue dazu zu bauen über ihre Objekte. Also jedes Objekt, das die dort haben, hat ja eigene Geschichte und die wissen ja, was sie irgendwie kommunizieren sollen. Und dann war die Idee, wie wäre es, wenn wir einfach in Museen gehen und diese kleinen Objekte und Geschichten ganz niederschwellig sammeln. Und das ist irgendwie aus dem Nichts entstanden und die Idee war so einleuchtend einfach. Und einfach.
Sie war sehr einfach, die Idee.
Absolut, 100%.
Und das Ding war eher zu sagen,
neu.
Überhaupt nicht
für
neu.
Für uns neu.
Na, es war auch nicht neu. Im Nachhinein bin ich draufgekommen, Ö1 zum Beispiel
eben.
Hat ein ganz, ganz ähnliches Format gehabt.
Ja, wir haben jemanden von Ö1 im Studio gehabt und sie hat mich gefragt, habt ihr das? Habt ihr Ö1 gehört? Und ich habe das gar nicht gewusst.
Wir haben offensichtlich nicht genügend Marktrecherche gemacht, um das
zum
herauszufinden.
Glück.
Und ich würde sagen, zum Glück.
Mhm.
Weil das Ding, was wir damit gemacht haben, ist unser erstes eigenes Produkt zu schaffen.
Mhm.
Das Produkt, einen anderen Podcast im Museum, der kein Dienstleistungsprodukt war, sondern ein B2C-Podcast, wenn man so will. Also wir haben das produziert auf unsere eigenen Kosten.
Mhm.
Erstmal hat uns niemand Geld dafür gegeben,
niemand.
Das zu tun. Und wir haben unglaublich viele Objektepisoden, so haben wir das genannt, rauskaut am Anfang, wo in 5 bis 7 Minuten eine Person aus dem Museum eine spannende, traurige, lustige, interessante Geschichte zu einem Objekt erzählt. Und warum haben wir das gemacht? Das ist nämlich die große Frage, finde ich, weil dieses Produkt, dieser Podcast im Museum hat uns in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, so, so viel weitergebracht.
Der hat unsere komplette Firma definiert.
Total uns absolut verändert.
Mhm.
Und am Anfang haben wir das gestartet aus so einer, ich würde fast sagen, aus einer hilflosen Fuck-it-Aktion heraus, ohne... Das stimmt nicht, ohne Plan zu haben, weil du hast einen wirklich guten Plan gemacht damit,
danke.
Was wir damit tun sollten.
Mhm.
Nur geglaubt dran habe ich nicht.
Naja.
Und alle Leute, die uns begegnet sind, mit denen wir darüber geredet haben, sei es zum Beispiel, keine Ahnung, eben Leute, die selber im Business drinnen stecken, haben uns gesagt, seid ihr wahnsinnig, warum macht ihr das gratis? Ihr müsst von den Museen Geld verlangen, dass die da bei euch im Podcast vorkommen dürfen überhaupt. Und wir haben uns aber dazu entschlossen, das eben nicht zu tun.
Am Anfang nicht zu machen, weil es ja unrealistisch war. Und das bestätigt mir auch jetzt, weil der Markt quasi, die Museen haben das Geld nicht so locker hängen. Mir hat mal eine Pressesprecherin gesagt so, Andreas, ich sag's dir, wie es ist, Museen sind ganz, ganz schlechte Geschäftspartner. Also bitte baut kein Geschäft drauf auf, dran zu glauben, dass die Museen für ihren kleinen Budgets, die sie sowieso haben und gerade die Marketingbudgets dann oft zu den impactvollsten Dingen schicken, also irgendwie in Zeitungen und Plakate und solche Dinge, dass die euch jetzt auf lange Sicht irgendwie so einen Podcast finanzieren können. Vergiss das. Nur mal ganz kurz Stopp und zurück zu dem Punkt von B2B und B2C. Das heißt, im Museum war von Anfang an als B2C geplant. Und warum war der auch von Anfang an als B2C geplant? Weil, und jetzt verknüpft man diese Erzählung wieder mit Corona, weil wir eben in Corona jeden Auftrag verloren haben. Und das für uns so unfassbar einprägend war, dass dieses B2B-Geschäft, wir hätten es niemals geglaubt, aber dieses B2B-Geschäft ist so unfassbar fragil.
Mhm.
Da passiert irgendwas im Markt, schlechte Prognosen, Rezessionen, sonstige Dinge und plötzlich ziehen die Unternehmen die Kohle von einem Projekt ab. Und dann stehst du plötzlich da mit Overhead-Kosten, Overhead eben, wisst ihr, heißt Miete, Sozialversicherung, whatever, und plötzlich hast du kein Einkommen mehr. Und das war für mich so eindrücklich. Ich habe dann sogar angefangen, Bücher zu Fragilität zu lesen, da gibt es ja coole dazu. Und da bin ich draufgekommen, was wir gerade als Unternehmen bauen, ist extrem fragil. Das heißt, da muss nur irgendein kleiner Stolperstein passieren im größeren System und wir stehen bei null. Das heißt, man kann jetzt nicht für alles in Zukunft planen, total verrückt zu glauben, ich kann jetzt irgendwie ein Unternehmen bauen, das total antifragil ist. Nur es war ganz klar, und das haben wir jetzt im Nachhinein auch bei unseren Business-Coachings immer wieder gehört, baut Dinge auf, super Punkt, jetzt ist mir das Wort raus. Denn
ich weiß auch gerade nicht, wie heißt das?
Nicht diversifiziert.
Anita, das
naja, diversifiziert.
Genau.
Du musst dein Geschäft
diversifizieren.
Das bedeutet, für uns hat das bedeutet, es war ganz klar, wir müssen weg von reinen B2B-Produkten, reiner Abhängigkeit von anderen Unternehmen, hin zu B2C und anderen Produkten, die du auf andere Vertriebswege verkaufen kannst, auf andere Art und Weise quasi Einkommen schaffen kannst. Und am besten sogar noch Dinge, und das ist jetzt auch ein riesengroßer Punkt, die nicht nur ständig von deiner direkt eingesetzten Arbeitskraft abhängig sind.
Mhm. Ich glaube, wir müssen da einen ganz kurzen Stopp einziehen, weil das ist einer der aller wichtigsten Punkte, die wir in den letzten 2 bis 3 Jahren verstanden haben und langsam beginnen, sie umzusetzen. Das kommt nämlich dazu, dass es eine Zeit gebraucht hat, bis wir jetzt wirklich verstehen, wie wir das umsetzen können. Wir waren in Business-Workshops mit der Anita, die unglaublich tolle Business-Workshops macht. Wir können sie verlinken. Wir sie einfach unten, oder? Weil ich weiß gerade nicht, wie ihr Nachname ist.
Ja.
Die macht Business-Workshops für Medienunternehmen. Mhm. Also Leute, die ein Magazin aufbauen wollen, die eben auch einen Podcast starten wollen. Egal wie klein oder groß dieses Medienunternehmen ist, für solche Leute macht sie Business-Workshops. Und was sie dann immer sagt, egal welches Medienunternehmen man sich anschaut, egal welche Zeitung man sich anschaut, diese Zeitungen verdienen nie ausschließlich durch Abos Geld.
Keine Zeitung existiert auf dieser Welt, es ist eine große Aussage, aber ich glaube, die hat sie sogar gesagt, keine Zeitung in Österreich existiert ohne Bereich Corporate Publishing.
Genau. Jede Zeitung hat hinter sich ein diversifiziertes Geschäftsmodell. Und was das bedeutet, ist, dass die Zeitung, die von mir aus auch noch gedruckt wird oder irgendwo in den Markt gebracht wird, natürlich einerseits Einkünfte hat durch Werbung, die dort ausgespielt wird, andererseits durch Abos, also B2C, wo Leute direkt was zahlen. Aber umgekehrt, dieses ganze Geschäftsmodell von diesem Verlag, von wo diese Zeitung rauskommt, hat noch einen ganz großen zweiten Teil, der eben Corporate Publishing heißt und wo es einfach nur darum geht zu sagen, man nimmt die Fähigkeiten, die man hat als Verlag, um wenn man eine Zeitung produzieren kann, die Zeitung drucken kann, man hat all diese Kontakte, man hat vielleicht auch die Vertriebswege, man kann es ausliefern und nimmt das her, um zu sagen, okay, wie kann man das noch anbieten? Ja, warum nicht als Dienstleistung zum Beispiel für die Zeitung für die Uni Wien zu machen? Mhm. Und dann gibt es quasi eine eigene Redaktion, die die gleichen Fähigkeiten hat wie die andere Redaktion, die gleichen GrafikerInnen, die an beiden Zeitungen arbeiten und so weiter und so fort. Also man hat die Fähigkeiten und verteilt das auf unterschiedliche Einkunftsströme.
Genau. Und das Wichtige dran ist, und das ist jetzt Beispiel wieder aus der Medienwelt rausgenommen, die ist sehr nah an unserem Ding ist. Es ist aber nie 1:1, aber es ist wirklich für alle Unternehmen eine Auseinandersetzung wert. Das heißt, welche Fähigkeiten, die in deinem Unternehmen stecken, die in dir stecken, geben dir die Möglichkeit, plötzlich zu diversifizieren, Produkte zu bauen, die zusätzlich zu dem funktionieren, was du eh schon anbietest. Und die im besten Fall, und jetzt kommen wir wieder zum riesengroßen Punkt, nicht immer von deiner Arbeitskraft vielleicht abhängig sind. Oder, um einen noch größeren Begriff reinzuwerfen, einen relativ hohen oder extrem hohen ROI erzeugen, Return of Investment erzeugen. Das heißt also, alles, was du in Arbeitskraft reinsteckst, hoffentlich als Vielfaches in monetärer Abgeltung dann wieder zurückbringen. Weil nicht jedes Produkt, das du erzeugst und nicht jedes Produkt, das da drinnen steckt, bringt dir bei gleicher eingesetzter Arbeitskraft gleich viel Profit wieder zurück. Manche bringen die Uhr wenig zurück und manche bringen die Uhr viel zurück. Und das Beispiel von Corporate Publishing bei den Zeitungen in Österreich oder überhaupt im deutschsprachigen Raum, die machen ihr meistes Geld mit Corporate Publishing.
Mhm.
Das meiste Geld von Zeitungen steht im Hintergrund in diesen Vertriebs- und Produktionen und Developments für Unternehmen, whatever. Jeder Verlagsgesellschaft ist da auf was anderes spezialisiert. Und selbst beim Falter ist das so, was mich total überrascht hat. Oder?
Das war für mich so augenöffnend.
Ja.
So augenöffnend, das zu verstehen. Dass du sagst, okay, du hast diese Fähigkeiten, du hast auch vielleicht in dem Falter, in der Zeitung Falter steckt auch dein Wert, dein Wunsch, diese Firma zu sein, drinnen. Da können sich Leute auch verwirklichen, da verwirklicht sich deine Vision von dem, was du als Firma willst. Und zusätzlich kannst du andere Dinge machen, die in eine ähnliche Vision einzahlen, aber vielleicht nicht alle 10 Punkte deiner Werteskala erfüllen, sondern vielleicht nur 5 davon.
Und jetzt,
aber trotzdem Teil von dieser großen Vision sind, damit das eine funktioniert, braucht es dieses ganze Werkel drumherum.
Und jetzt, let's spill the beans. Geben wir den Juice raus.
Zack.
Ja, was bedeutet das für unser Unternehmen?
Ich würde sagen, wir gehen das mal kurz durch für alle möglichen Unternehmen, weil das war so augenöffnend.
Aber bleiben wir bei unserem Podcast im Museum, den wir gestartet haben. Im Museum haben wir gestartet, weil wir gesehen haben, es ist eine super simple Idee, die noch nicht besetzt ist. Deswegen war mir wichtig, dass wir uns im Museum nennen, muss ich sagen. Also das heißt, ihr müsst euch eine Marke suchen. Wenn wir jetzt gegoogelt werden, ihr könnt das ausprobieren, über unser SEO jetzt wieder abgedatet.
Ich muss sagen, was ist SEO?
Search Engine Optimization. Wenn ihr im deutschsprachigen Raum Museum und Podcast googelt, dann kommt im Museum an erster Stelle. Warum? Weil der Name dieses Ding schon drinnen hat. Also du kannst, und jetzt kommt es dazu, weil wir durch diese unglaublich vielen Objektepisoden, die wir in den unterschiedlichen Museen gesammelt haben, das hat dazu geführt, dass wir von ganz vielen Museen zurückverlinkt werden auf unserer Webseite, was quasi unsere Sichtbarkeit im Google Space total wahnsinnig erhöht hat. Also super starke, sichtbare Marke geworden ist. Kleiner Ausflug war das jetzt. Okay, aber wieder zurück. Warum haben wir einen Podcast gestartet, der am Anfang 0 Euro Einkünfte gebracht hat und unfassbar viel Kohle war?
Und unfassbar viel Zeit und Ressourcen in Anspruch genommen hat.
Ja, weil wir tatsächlich, und muss ich sagen, den richtigen Instinkt gehabt haben, weil wir gewusst haben, okay, wenn wir unser Unternehmen diversifizieren wollen, wenn wir quasi diese Wissenskommunikationsschiene erweitern wollen, und da ist dann eben dazu kommen, Wissens- und Kulturvermittlung diversifizieren wollen, dann brauchen wir Kontakte in diesem Bereich. Und wir haben gesehen, okay, wenn wir einen Podcast starten, der B2C ist, aber am Anfang nur 0 Euro Einkünfte generiert, dann müssen wir uns überlegen, welche Produkte stecken in dem Podcast schon drinnen, die wir trotz null Reichweite irgendwo in den Markt bringen und realisieren können. Und dann war uns klar, okay, mit jedem Kontakt, den wir zum Museum herstellen, stellen wir nicht nur eine persönliche Beziehung her, sondern sie bekommen auch eine Beziehung zu unseren Produkten, die wir herstellen können. Die hören unseren Podcast, die finden das cool, dass die das machen. Die sehen, dass da Menschen dahinter sind, die tatsächlich wertegetrieben sind, extrem wichtig. Und jetzt kommt aber nur dazu, plötzlich verstehen die auch, aha, wenn die diesen Podcast machen können, dann können die uns auch einen Audioguide kreieren. Wenn die diesen Podcast machen können, dann können sie uns zu irgendeiner Ausstellung eine Serie erzeugen und solche Dinge. Natürlich sind die nicht von selber drauf gekommen, sondern wir haben sie dahin gestupst, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Nur, das war der Weg für uns, quasi ein Produkt zu kreieren, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir eigentlich noch gar nicht so groß besprochen haben, aber quasi, wie viel verlange ich auch für mein Produkt, und ein richtiges Produkt ist eigentlich nur das, das dich auch wirklich in langer Sicht da finanzieren kann. Der große Punkt hier ist es, dass es ja Produkte geben kann, die du für dich entwickelst, die dich auf lange Sicht dorthin bringen, wo du hin willst, die aber am Anfang vielleicht noch gar nicht quasi diesen Umsatzwert erzeugen, sondern Sichtbarkeitswerte erzeugen.
Kontakte.
Kontaktwerte, Netzwerkwerte erzeugen.
Die dich positionieren im Markt. Im Museum haben wir uns total positioniert,
absolut,
in diesem Museums-Kunst- und Kulturspace.
Und umgekehrt dann plötzlich auch so diese eigene Erzählung ist so wichtig. Diese eigene Erzählung. Wir haben einen fucking Podcast, einer der meistgehörten Kulturpodcasts in Österreich. Ist so,
yeah,
wo wir oft eben, wie wir gelauncht haben, waren wir irgendwie Nummer, da war es ja weniger competitive, das ganze Sache, aber wir waren irgendwie Nummer 5 in der Podcast in Österreich. Und sind dann immer, also wir kommen immer wieder in den Charts, und selbst jetzt, obwohl wir sehr wenig dafür machen, da können wir auch drüber reden, warum das dann passiert ist, wird der trotzdem immer noch gehört. Das Ding, dass du sowas hast, und das muss jetzt nicht nur über wer hört das oder so definiert werden. Nein, es geht darum, dass du was hast, mit dem du deinem Unternehmen so eine gewisse Form von eigener Wertigkeit verleiht, das nicht nur B2B ist, wo du Produkte erstellst, die dann verkauft werden und dann sind sie weg, weil die gehören den Unternehmen und die bleiben nicht bei dir in einer gewissen Weise. Das verändert auch deine eigene Erzählung. Deine eigene Erzählung.
Ich bin ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin im Nachhinein, bin ich so stolz auf unsere, weiß ich nicht, auf was war das denn, auf unseren Mut, das zu machen, und auch so absurd, wie wir da reingestolpert sind und gleichzeitig uns sowas geschaffen haben, wo man jetzt im Nachhinein sagen kann, es war unfassbar toll, was wir da gemacht haben, wirklich. Weil wir, alles hat dagegen gesprochen, es war extrem unvernünftig auf eine gewisse Art und Weise, diesen Podcast zu launchen, wo wir so viel Zeit und Energie reinstecken.
Wir haben uns auch mit der dritten Person drüber fast ein bisschen zerstritten.
Darüber will ich jetzt gar nicht sprechen.
Nur zu sehen, dass es da schon Auseinandersetzungen gibt.
Total. Und wo auch ganz, ganz lang nicht klar war, was ist dieses Produkt im Museum? Weil es bringt uns kein Geld. Es bringt uns null Geld zurück. Warum tun wir das überhaupt? Wir sind eine Firma, wir sind kein Verein, wir sind nicht, ich weiß nicht was. Aber wir haben unglaublich viel gelernt, wir haben ein Riesennetzwerk aufgebaut, wir haben uns total positioniert in diesem Markt und wir haben aus diesem Podcast heraus jetzt Produkte geschaffen, die wir tatsächlich auch verkaufen können. So wie du sagst, wir machen jetzt Audioguides, wir machen jetzt Themen-Specials zu einzelnen Ausstellungen und all das hat, das muss man auch dazu sagen, nichts mit der Reichweite von diesem Podcast zu tun.
Sehr wenig.
Sehr, sehr wenig. Sondern es hat was mit der Sichtbarkeit und unserem Selbstbewusstsein mit diesem Podcast zu tun.
Und natürlich der Qualität, die wir uns erarbeitet haben. Weil wenn man die Dinge dann macht und mag und so oft wiederholt und wiederholt, dann kriegst du natürlich eine gewisse, da bin ich voll selbstbewusst, kriegst du Qualität in deinem Produkt. Und das merken dann die Leute dann auch, wenn sie sich's wirklich anschauen. Und das ist auch ein riesengroßes Ding. Wenn man zum Beispiel, und das ist auch in der Akquise ein riesengroßes Thema, wir haben ja eine Folge mit Sales, 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 mit, sie sagt das so schön, Sales, 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 mit Alexandra Farwowski.
Folwarski.
Okay, mit Alexandra Folwarski. Mit Alexandra Folwarski. Da geht es auch darum, wenn ihr Sales mit Personen, mit anderen Unternehmen macht, dann geht es ganz viel um persönliche Beziehungen. Und das größte Problem, das ihr dann oft sehen werdet, egal was ihr macht, wieder egal was ihr macht, und ihr kennt das vielleicht, Leute sehen einfach nicht das fucking Herzblut, das in eurem Produkt drinnen steckt. Die sehen das am Anfang nicht. Die sehen das nicht. Wenn jemand nicht genau hinschaut, dann sieht er nicht, dass das irgendwie geiler Stuhl ist. Er kriegt vielleicht einen ersten Eindruck und hat einen optischen Eindruck oder so. Aber die Verarbeitungsqualität sieht der Person erst, wenn sie es angreift, wenn sie es verwendet, wenn sie es aufhebt, wo hinstellt. Und ganz viel von eurem Wert, also von dem Preis, den ihr für Dinge verlangen könnt, hängt da davon ab, ob Leute verstehen, was für eine Qualität ihr da vermittelt. Und indem wir quasi mit dem Museum auch unser Netzwerk nicht nur ausgeweitet haben, sondern auch die Leute dazu gebracht haben, unsere Dinge anzuhören. Jetzt musst du mal schaffen, dass Kunden potenzielle deine Dinge durchhören. Super schwer. Haben wir dann plötzlich auch die Möglichkeit gekriegt, ihnen ein Verständnis dafür zu geben, wie gut unsere Inhalte sind. Das ist ein riesengroßer Punkt gewesen. Und um jetzt nicht auf dem Hänger zu bleiben, dann hat es die Auseinandersetzung bei uns gegeben, okay, aber wir verdienen immer noch viel zu wenig Geld mit im Museum. Und dann hat es wirklich so Auseinandersetzung gegeben über ein Jahr, ja, aber was tun wir dann damit? Selbst jetzt, obwohl wir dieses, er bringt uns so viel und der ist so wertvoll, aber irgendwie wissen wir noch gar nicht genau, was wir damit anfangen sollen. Und wir wissen noch gar nicht irgendwie, wie machst du den wirklich, wirklich profitabel, wirklich profitabel. Und dann hat es plötzlich diese Auseinandersetzung gegeben, Rechenbeispiele gegeben, wie könnte sich das ausgehen? Und dann sind wir zum Beispiel draufgekommen, dass wenn du das als österreichischen Podcast verkaufst, der wird wahrscheinlich nie profitabel werden. Oder? Und das war so ein bisschen Watsche, das war so eine gewisse Form von Watsche. Im kurzen Moment so, aha, okay, der bringt uns voll viel, aber irgendwie wird da immer irgendwo... du ihm trotzdem das Gefühl haben, okay, das monetär gesehen, wir müssen ja dran denken, wie wir unsere Miete zahlen, unser Ding und also unseren Cashflow in Wirklichkeit erhalten. Museum, schwierig, den zu einem Cash-Cow zu machen, das funktioniert einfach nicht. Und dann, und jetzt kommen wir wieder zur Produktentwicklung, muss man sich die Frage stellen, nachdem er diese Watsche kassiert hat, und das ist egal, ob man jetzt eine Hundepension hat oder sonst irgendwas, meine Mutter hat nämlich eine gehabt, deswegen denke ich da immer dran. Man muss nicht, zum Beispiel, man kann auch drauf kommen, okay, ich bin total ausgebucht als Fitnesscenter oder als Hundepension oder sonst was und ich habe immer nur zu wenig Geld, weil ich die Preise nicht unendlich erhöhen kann, weil die Konkurrenz so hoch ist oder so. Dann geht es darum, diese Watsche zuerst mal zu nehmen, ernst zu nehmen, nicht nur weiter zu wurschteln, sondern sie dann wirklich zu überlegen, welche Produkte stecken denn sonst noch drin.
Oder, also genau, ich würde gar nicht nur sagen, welche Produkte stecken sonst noch drinnen, sondern stecken in diesem Ding, das ich da mache, genügend andere Produkte, damit das Ding, das ich mache, sich auszahlt. Beim Museum zum Beispiel haben wir beschlossen, es zahlt sich aus zu einem gewissen Anteil. Also wir produzieren jetzt nicht mehr so viele Folgen wie am Anfang. Das funktioniert einfach nicht. Das ist auf Dauer nicht tragfähig in dem Sinn. Aber wir produzieren genügend Dinge, die den Podcast am Leben erhalten, lebendig machen und machen entweder Dinge, die uns einfach wirklich Spaß machen oder machen Dinge, die auch Geld mit einbringen.
Und eins dieser Dinge zum Beispiel ist, wir haben mit dem Museum unseren Kunsthistoriker unseres Vertrauens kennengelernt. Also in Wirklichkeit ist das Museum gar nicht bös gemeint oder so, eine gewisse Form von Casting an Menschen, mit denen wir gern arbeiten würden, weil du lernst einfach so viele unterschiedliche Menschen kennen. Und dann war für uns zum Beispiel klar, wie wir unseren Daniel Uchtmann kennengelernt haben, mit dem müssen wir was machen. Da steckt was drinnen, das einfach nur cool ist.
Ja.
Und das ist zum Beispiel das Hörbuch, das wir gerade produzieren.
Genau.
Hörbuch und Buch in Wirklichkeit. Und das ist dann wieder kein Produkt, das ins Museum fließt, sondern eigentlich aus dem Museum rauskommt. Und das wird halt ein echtes Hörbuch sein, das ihr dann auf Audible kaufen könnt. Und ein echtes Buch sein, das ihr wirklich im ganzen deutschsprachigen Handel erwerben könnt. Also quasi, und was haben wir da geschaffen? Plötzlich haben wir, also das ist jetzt unser Versuch, und jetzt sind wir im Heute, in Wirklichkeit Produkte für uns zu finden, die auch skalierbar sind. Dieses riesengroße Wort der Skalierbarkeit. Das heißt, dass sie nicht immer nur an eurer eigenen Arbeitskraft im Moment hängen.
Genau. Also skalierbar heißt, in dem Fall, wir schaffen Produkte, die wir verkaufen können, die, wenn sie mal produziert sind, nicht mehr oder sehr, sehr wenig Arbeitsleistung brauchen, um mehr zu werden. Im Digitalen funktioniert das natürlich am allerbesten. Aber selbst wenn man Dinge produziert, die einfach produziert werden, so wie ein Buch, das gedruckt wird, kann man sagen, okay, man macht eine zweite Auflage und druckt nochmal ein paar tausend Stück. Also skalierbar ist vielleicht auch so ein großes Wort. Skalierbar heißt einfach, dass man ohne großen weiteren Einsatz von menschlicher Arbeitstätigkeit Dinge verdoppeln oder vermehren kann. Also im Digitalen ist es total einfach. Also ich brauche eine Arbeitskraft, um das Hörbuch zu machen, und wenn es existiert, kann ich 100 Stück verkaufen, 1000 Stück verkaufen, 10.000 Stück verkaufen.
Kannst du dich daran erinnern, wie du mir zum ersten Mal das skalierbar erklärt hast?
Na, ich möchte jetzt nicht drüber reden. Lass uns lieber zurückgehen, weil ich glaube, wir haben so viel gelabert jetzt und wir stecken so viele wichtige Dinge da drinnen. Vielleicht auch, was man daraus lernen kann. Auch wenn man andere Leute beobachtet. Weil ich glaube, das ist auch das Ding, wo man, wenn man anderen Leuten zuschaut, plötzlich versteht, ah, okay, das ist ein Businessmodell. Jetzt verstehe ich, warum du das tust. Zum Beispiel, dass ganz, ganz viele Creators Webinare anbieten zu einem Thema, wo sie sich eine Expertise aufgebaut haben, und dann machen sie quasi ein fertiges Produkt, ein Webinar zu einem gewissen Thema, das sie machen können, weil sie eben eine Expertise da drin haben, und dann verkaufen sie das einfach. Und du zahlst, keine Ahnung, von 25.000 bis 250.000 Euro, um die Expertise von dieser einen Person zu kriegen. Und das ist mir dann auch plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, zu verstehen, jetzt verstehe ich, warum ihr das tut. Das ist so klar, weil du das natürlich einmal machst und dann musst du es verkaufen.
Aber das ist vielleicht eher ein riesengroßer Punkt. Und zwar, was ist mein Produkt, ist eigentlich nur der Anstoß, weil die Dinge, die wir euch erzählen, sind so einfach. Und es ist eigentlich der Anstoß für euch, wirklich hinzuschauen, wie andere Leute ein Unternehmen bauen, das funktioniert. Wirklich genau hinzuschauen. Das heißt, wenn du irgendwo, egal was du machst, ob du Stühle machst oder egal was du machst, schau einfach hin, wie andere Unternehmen funktionieren, kleinere Unternehmen, nicht diese Krisendinger, sondern vergleichbare Dinge funktionieren, also wie Unternehmen funktionieren und wie Unternehmen auch nicht funktionieren. Das hat uns nämlich auch sehr geholfen.
Genau, und das andere, was ich sagen will, ist, wenn du etwas sehr, sehr gern machen willst, weil da deine Leidenschaft dahinter steckt, weil dich das erfüllt und da dein Wert fürs Leben dahinter steckt, zum Beispiel eben einen Podcast zu machen, zu einem Thema, wo du wirklich brennst dafür, dann sei nicht so blöd und glaub, dass du damit irgendwann in näherer Zukunft Geld verdienen kannst, sondern mach's trotzdem und überleg dir, wie du mit der Expertise, die du da drin hast, über andere Wege Geld verdienen kannst und wie dieser Podcast einzahlen kann in diese anderen Produkte, die du rundherum schaffst.
Zumindest, oder sei zumindest realistisch mit deiner Timeline, weil nämlich die es geschafft haben als Podcaster, und es gibt Leute, wir kennen Leute, die von ihren Podcasts leben und sehr gut von ihren Podcasts leben, die haben das alle extrem intelligent strategisch durchgeführt.
Man muss aber auch sagen, ganz viele Leute haben das auch zufällig strategisch durchgeführt.
Das stimmt. Also in der Nachschau wirkt es immer total.
In der Nachschau, so wie bei uns, in der Nachschau wirkt immer sehr viel, sehr klug strategisch. Mhm. Manchmal hat es auch damit zu tun, dass man gerade am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Mhm. Manchmal hat es damit zu tun, dass man zufälligerweise die richtigen Entscheidungen getroffen hat und manchmal, dass man auch einfach intuitiv die richtigen Entscheidungen getroffen hat, die sich dann im Nachhinein ausgehen. Aber das Ding ist eher zu sagen, wenn man sich solche Leute anschaut, die jetzt mit einem Podcast Geld verdienen zum Beispiel oder über YouTube Geld verdienen, dann glaub nicht, dass das der einfache Weg ist, auch wenn dir das viele Leute möglicherweise so erzählen, dass das möglich ist. Es ist schon möglich auf lange, lange Zeit, aber sei realistisch damit. Und warte nicht auf den Zeitpunkt, wo du mit diesem einen Produkt, das du gerne in die Welt stellen willst, Geld verdienen kannst, sondern überleg dir, wie du rundherum Dinge baust, die das dann füttern.
Es ist schon sehr spät und ich will jetzt die Dinge nicht unnötig in die Länge ziehen, aber zum Beispiel ein Freund von mir hat unfassbar tolle Ledererzeugnisse erzeugt, Taschen und Rucksäcke. Wirklich einfach nur die ärgste Handarbeit. Und er hat dann aufgehört damit, obwohl er das Produkt an sich, jeder war like, jede Person, die ich kenne, die von ihm was gekauft hat, war so, das gibt's ja eigentlich nicht, warum bist du nicht überall mit deinen Produkten? Und er hat dann aufgehört damit, weil er sich mit seinem Produkt nicht identifizieren konnte, weil er eben gesagt hat, ich bin Künstler und kein Lederwarenhersteller, das hat er an der Seite gemacht. Aber B, was ich halt ganz stark gesehen habe, ist, er hat diese tollen Produkte hergestellt und jetzt bin ich beim Kern und das passiert ganz vielen Leuten. Er hat diese tollen Produkte hergestellt, nur wenn du die wirklich rausrechnest, was die Arbeitszeit war, dass er für jedes einzelne Produkt zur Herstellung gebraucht hat, ist sie das niemals mit dem Preis ausgegangen, das er am Markt gekriegt hat.
Ja.
Und diese Dinge, ob das jetzt ein digitales Produkt ist oder ob du quasi jetzt anfängst, deinen YouTube-Kanal aufzuziehen, weil selbst wenn du am Anfang ganz viel Arbeit reinsteckst, wird es dir am Anfang nicht ausgehen. Quasi, dass diese Arbeitszeit dann wirklich so zurückfließt, dass du davon leben kannst. Du musst dir wirklich von Anfang an Gedanken machen, was ist meine Long-Term-Strategy, was ist meine Langzeitstrategie und welche Produkte stecken in meinen Produkten drin? Wie diversifiziere ich mich? Vielleicht bin ich nur Teilzeit angestellt. Leute machen das eh ganz natürlich. Aber dann sucht euch doch bitte auch eine Teilzeitanstellung, die dann wieder in euer Produkt einzahlt. Das war bei uns der Fall. Ich bin zu einer Zeitung gegangen und habe Werbung verkauft.
Das ist so großartig.
Wirklich mit dem absoluten Bewusstsein. Am Anfang stolpert man schon ein bisschen rein. Ich will jetzt nicht übertreiben, dass das alles strategisch war. Aber die Tatsache, dass ich dort so lange geblieben bin und dort so einen Fokus gehabt habe, Dinge zu tun, die mich interessieren, um was zu lernen, war zu 100% nach einem halben Jahr davon getrieben, von dem Wissen getrieben und von dem Gefühl getrieben, ich lerne jetzt was für meine Selbstständigkeit. Ich mache jetzt gerade ein bezahltes Praktikum dafür, dass ich was lerne, das ich dann quasi in meine eigenen Produkte einbringen kann. Das heißt, selbst wenn ihr noch nicht komplett selbstständig seid, was die meisten sind am Anfang, sucht euch ganz gezielt eure bezahlten Praktikas, die dann wiederum in euer Produkt reinfließen. Schaut euch an, was bei anderen Leuten funktioniert. Seid kreativ und Riesenpunkt, traut euch einfach genau das zu tun, was ihr tun wollt.
Und eins würde ich noch sagen, wenn man sich andere Leute anschaut, versucht es hinter die Kulissen zu schauen. Weil ganz oft wirken Leute nach außen so, als ob die Dinge funktionieren.
Das stimmt.
Wenn man genauer hinschaut, fragt man sich, wie zur Hölle funktioniert das?
Ja.
Und dann kommt man drauf,
es funktioniert
eh nicht.
Ja.
Also immer, wenn man das Gefühl hat, Alter, wie schafft die Person das so auf die Reihe zu kriegen, Geld dafür zu kriegen? Ich verstehe es einfach nicht.
Ist oft der Erbe dahinter.
Dann ist irgendwas dahinter, was man einfach nicht, also was kein Businessmodell ist.
Ja.
Das ist auch etwas.
Das stimmt aber. Das hat uns gerade am Anfang immer verunsichert, so Gespräche, so wie kann das funktionieren?
Wie ist das möglich?
Wie kann
Und dann
das
kommt man drauf,
nein, es ist nicht möglich.
Eben, steckt ein Erbe dahinter.
Aber eigentlich wollten wir eine eigene Folge zum Geheimnis machen.
Ja, vielleicht sollte es die nächste Folge sein. Aber jetzt haben wir schon alles rausgekommen zum Geheimnis.
Weil nämlich immer, wenn man glaubt, es gibt ein Geheimnis.
Gibt es kein Geheimnis.
Gibt es Geheimnis. Immer, wenn man glaubt, jemand macht irgendwas, das man nicht versteht. Wie kann das funktionieren? Es funktioniert nicht.
Ja. Aber Andi, sag, haben wir jetzt schon alles erzählt, was wir über das Produktebauen
erzählen?
Ich glaube,
es ist total genug.
Es ist mehr als genug.
Stunde ihres.
Aber haben die Leute da jetzt irgendwas verstanden dran?
Ich glaube, die Rettung aller unserer Episoden ist, dass wir wirklich und ernsthaft nur versuchen, euch einen Anstoß zu geben, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ja. Weil alle diese Dinge, die wir heute durchbesprochen haben, waren für uns so diese Aha-Momente. So, aha, aha.
Ah, ach so. Und dann im Nachhinein, ah, das war so gescheit.
Ja, ja, total.
Und alles braucht halt auch seine Zeit, die es braucht.
Absolut.
Das ist das Nächste.
Und es hört ja nie auf. Es hört ja nie auf. Mm. Es hört nie auf. Es hört nie auf. Außer diese Folge, die ist jetzt zu Ende.
Okay, gut, oder? Passt, sehr gut. Alles hat ein Ende, so auch diese Folge.
Auch diese Folge 7b.
7b. Danke, Andi, für deine Zeit hier im Studio.
Danke, liebe Iris, dass du mich da zu deinem Geschäftspartner gemacht hast.
Oh, das ist so unlieb. Danke auch.
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss.